Benni. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich starte gleich mit einem Vers aus Hebräer 2,10. Das ist wieder zu schnell gegangen jetzt. Aha, ist ein bisschen hell. Okay. Dort lesen wir, ich habe hier ausnahmsweise die NGÜ verwendet, sonst immer die Schlachter vorausgeschickt. Da lesen wir, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Der ganze Plan Gottes ist hier in ganz komprimierter Form zum Ausdruck gebracht und auch das Ziel. Und wir schauen uns dieses Stück Weg an, das letzte Stück dieses Wegbereiters für uns, nämlich unsere Rettung, wie er vollkommen gemacht wird durch Leiden und Sterben. Und dazu möchte ich zuerst einmal einen Bogen spannen mit diesem Ziel Gottes, das Motiv Gottes anschauen, dann Jesu Hingabe, von der wir heute schon viel gehört und auch selber gesungen haben, und dann das Ziel Gottes für uns, nämlich unser Glaube an ihn und damit, dass wir das Ziel erreichen, dass wir durch ihn, durch sein Wirken und das Erlösungswerk Jesu zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht werden, um an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ich habe zwei Fragen zum Eingang, die uns einfach begleiten sollen. Nicht nur in der Andacht jetzt, sondern auch mit nach Hause könnt ihr sie nehmen. Die erste Frage ist, wie ernst nimmt Gott dich? Angesichts dieser Ereignisse, des Weges Jesu dort ans Kreuz. Nämlich, weil wir wissen, dass alle Menschen getrennt sind von Gott, von ihrer Natur aus schon, seit dem ersten Misstrauen gegenüber Gott, der ersten Menschen. Und dass wir keine Möglichkeit haben, zu ihm zurückzukommen. Es sei denn, darum sagt uns Gott selber, es ist notwendig, dass dieser Wegbereiter kommt. Und natürlich die Folgefrage, wie ernst nimmst du Gott? Wiederum angesichts dieser Ereignisse, wo Gott durch dieses Handeln von Jesus jedem Menschen dieses Angebot macht, diese Trennung zu überwinden auf der Grundlage seines Werkes. Schauen wir mit diesen zwei Fragen einmal auf das Motiv, das Gott hat. Wir haben es eigentlich schon im letzten Lied gesungen. Aber als Jesus mit den Jüngern zum Ölberg geht, zu ihrem Stützpunkt nach dem Passahmahl, auch da lehrt er sie noch vieles und auch schon das eingangs erwähnte Gleichnis vom Weinberg, aber nicht eingangs, ich habe es heute schon gehört, vom Weinstock und den Reben. Dazu sagt Jesus dann in Johannes 15, 9 und 10, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das Halten der Gebote seines Vaters war Liebe zu uns. Und das führt uns zu einem sehr konkreten Begriff, nämlich den, der jetzt in Philipper 2,8 zum Beispiel steht. Und in seiner äußeren Erscheinung, also Jesus, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das Motiv Gottes ist Liebe, aber wirksam wird diese Liebe durch den Gehorsam. Und das Prinzip gilt für uns in gleicher Weise, aber dazu komme ich später. Und diese Verbindung zwischen dem, was Gott uns schenken will, und dem, was es ihn gekostet hat, das können wir hier lesen in den nächsten Versen. Nämlich dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist das, was er uns schenken will. Und das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Dieses Motiv Gottes der Liebe heißt, wenn es wirksam werden soll, dass Gehorsam nötig ist. In der heutigen Welt ein Wort, eigentlich fast ein Tabuwort, das man nicht so richtig zulassen will. Aber er will uns, der Herr will uns befähigen, durch seine Liebe und durch sein Vorbild im Gehorsam, ganz entgegen dem Begriffsverständnis in der Welt, dass wir darunter etwas Erstrebenswertes verstehen, etwas, das wir gerne tun. Weil das Ziel ist schon jetzt klar, seine Freude in uns und die Teilhabe an seiner Herrlichkeit, wie wir gesehen haben. Und das erreichen wir durch Gehorsam, auch wenn es uns menschlich gesehen ganz komisch, es sich komisch anfühlen mag. So viel als Blick auf das Motiv Gottes. Und schauen wir weiter zu dem, wie Jesus jetzt das erfüllt hat. Ich kann natürlich nur auszugsweise durchgehen in der Zeit. Aber am späten Abend sind sie ja dorthin, also kurz bevor dann, in Gethsemane schon, kurz bevor die bewaffnete Schar mit Judas an der Spitze dorthin gekommen ist, um Jesus festzunehmen, lesen wir in Lukas 22, Vers 41, da war er noch bei den Jüngern und er riss sich von ihnen los, Jesus, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus wusste genau in jedem Detail, was ihn erwartet. Und deshalb graute ihn davor. Und deshalb fragte er den Herr, seinen Vater sogar, ob der Kelch nicht an ihm vorübergehen könne. Er war ganz Mensch. Er war gleich versucht wie wir. Er war kein Superman. Und als solcher hat ihn dann der Vater in diesem dreimaligen Gebet gestärkt, sodass er hindurchgedrungen ist zu diesem Weitergehen im Gehorsam. Das sieht man auch dann gleich im Anschluss, wo er festgenommen wurde, oder gerade im Festnehmen, wo dann Petrus versucht, das Ganze zu verhindern, indem er mit dem Schwert reinschlägt. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den der Vater mir gegeben hat? Er war durchgedrungen und wusste, diesen Kelch, der geht nicht an ihm vorüber, er wird ihn trinken. Ja, und dann ging es zu dem Hohenpriester und dann eben zu dem versammelten Hohen Rat. Und dort, jetzt werde ich einfach in Kurzform versuchen, das zu skizzieren, haben falsche Zeugen versucht, ihm was anzuhängen, eine Schuld bei ihm irgendwo auszugraben. Natürlich, sie haben keine gefunden. Dann fragte der Hohepriester ihn, ob er der Sohn Gottes ist, ob er der Messias ist. Und er hat es beantwortet. Er ist es, du sagst es. Und damit war für den Hohen Rat alles klar. Sie erklärten Jesus für schuldig, allerdings die Wahrheit gesagt zu haben. Das ist das Paradoxe daran. Er war ja tatsächlich und ist ja tatsächlich Gott, Gottes Sohn, aber sie haben ihn als Gotteslästerer dann gleich einmal weitergeschleppt zum Pilatus, zum römischen Statthalter, weil sie nur bei ihm ein Todesurteil einfordern konnten oder zumindest glaubten, einfordern zu können zuerst. Und der kann es auch vollstrecken, weil eben die Römer hier das Sagen hatten. Ja, auch da, wir wissen, Pilatus hat keine Schuld gefunden. Und er wollte ihn freilassen und hat wieder versucht, ihn freizulassen. Aber da kam dieser Brauch, diese Gewohnheit dazwischen, wo eigentlich Pilatus dachte, dass das gut wäre, um Jesus endlich wieder wegzukriegen, loszukriegen, dass er wieder nichts damit mit ihm zu tun hat, dass er diese Frage gestellt hat, nämlich einen Verurteilten zu begnadigen, war der Brauch. Das konnten die Juden fordern vor ihrem Passa, vor ihrem Großen. Und ja, und da ist es dann schiefgelaufen. Wir haben am Sonntag gehört von den Erwartungen, die das Volk hatte an Jesus. Ihre persönlichen Erwartungen. Einen irdischen König mit Macht, der die Römer vertreibt, der politische Herrschaft aufrichtet. Alles das ist auch in den letzten Tagen nicht passiert. Obwohl Jesus im Tempel jeden Tag gelehrt hat, es waren noch einige Tage seither, und das Volk interessiert zugehört hat, schon von in der Früh weg. Am Abend ist er dann immer wieder zurück, aber das, was sie erwartet haben, ist nicht passiert. Und jetzt konnten die Obersten das Volk sehr leicht überreden, nachdem sie auch Jesus da gesehen haben, rumstehen, schon gezüchtigt, wie es der Pilatus genannt hat, gefoltert, mit einem Purpurgewand, mit einer Dornenkrone. Ja, das kann nur ein Versager sein. Und haben dann geschrien, was ihnen eingeflüstert wurde. Nämlich, gib uns den Barabbas frei. Und Pilatus fragt, ja, und was soll ich jetzt mit eurem König tun? Er hat ihn wirklich so genannt, weil er das verstanden hat so weit, dass das jetzt nicht irgendwas ist, was er ihnen vorspielt. Und ja, ihr wisst, was das Volk geschrien hat. So lange, bis er nachgegeben hat und ohne einen Schuldspruch Jesus zur Kreuzigung übergeben hat. Ja, Spott, Hohn, die Folter, Spott, davon haben wir heute schon gehört, am Kreuz hängen sogar, hat ihn nicht davon abgebracht, all die Dinge noch zu erfüllen, die über ihn schon Jahrhunderte vorher durch Propheten angekündigt waren. Dinge, die er wortwörtlich und ganz im Detail erfüllt hat. Dass er für seine Peiniger gebeten hat, den Vater. Und das, obwohl er eigentlich in einer Situation war, wo wir wahrscheinlich uns nicht einmal vorstellen können, irgendwie sowas zu denken. Dass er für seine Mutter eine Versorgung angeordnet hat, indem er am Kreuz hängend sie dem Johannes anvertraut. Dass er einem mit ihm Gekreuzigten, der irgendwie mit der Zeit draufgekommen ist, das kann nur der verheißene Messias sein, und sich ihm im Vertrauen, im Glauben zugewandt hat, dass er dem sagt, er wird mit ihm im Paradies sein. Über dieses Heute werde ich heute nicht reden, weil das ist eine Zeitrechnung in der Ewigkeit, da kenne ich mich noch nicht aus. Da warte ich, bis ich dort bin. Aber das alles hat Jesus gemacht, und er hat dazu sogar vorher, also unmittelbar bevor er gekreuzigt wurde, war es ja üblich, dass diese Leute, die da gekreuzigt werden, mit einem Betäubungsgetränk sozusagen ein bisschen ruhig gestellt werden, dass sie nicht so sehr das Ganze behindern. Aber Jesus hat es abgelehnt, weil er wusste, er braucht sein Bewusstsein, er braucht klaren Verstand, damit er all das, was bis zum Schluss noch notwendig ist, erfüllt. Ja, und von 12 bis 15 Uhr, haben wir heute auch schon gehört, 3 Stunden lang Finsternis. Völlig, also gegen jede Erkenntnis der Wissenschaft und der, was wir kennen aus der Natur, von einer Sonnenfinsternis. Und Jesus hängt dort am Kreuz und hat noch zu diesen ganzen Schmerzen die zusätzliche Qual, dass der Vater sich von ihm abgewandt hat. Der Zorn auf ihm liegt, der uns gebührt, jedem von uns. für unsere Sünden. Und er hat ihn getragen und hat dann gegen Ende der Zeit dann ausgerufen, sogar: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war von Ewigkeit her als der ewige Sohn mit dem Vater in Gemeinschaft, in einer innigen Gemeinschaft, die wir hoffentlich noch viel mehr kennenlernen. Auf jeden Fall in der Ewigkeit. Aber, und auch als Mensch war er immer wieder ihm zugewandt, im Gebet, und hat das getan, und das sagt er auch, nur das getan, was der Vater ihm gesagt und gezeigt hat. Er war so mit ihm in einer engen Beziehung, die war jetzt weg. Verlassen sowieso von den Jüngern, von allem, dem Spott ausgesetzt, und dann auch der Vater noch weg, unter Zorn auf ihm. Ja, gleich darauf hat er dann, das lesen wir dann noch, Christian, kannst du da? Jetzt habe ich schon zweimal gedrückt. Ja, danke. In Johannes 19, 28. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hysop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wie wir schon von Benny gehört haben, es ist Jesu Entscheidung gewesen. Es war kein Unfall. Es war der Plan Gottes, den Jesus im Gehorsam ausgeführt hat. Sein Sterben war, abgesehen jetzt von der schon erwähnten Finsternis, von anderen ungewöhnlichen Ereignissen begleitet. Erdbeben ist uns berichtet, eben der Vorhang, der im Tempel zerreißt, ein völlig für die Juden undenkbares Ereignis, sodass sogar der römische Hauptmann von dieser Exekutionsgruppe Gott pries und sprach: wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Sogar sein Sterben war ein Zeugnis für seine Unschuld, dafür, dass er der ist, als der er sich auch vor den Jüngern bezeichnet hat, wie wir heute schon gehört haben: der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott. Und zu uns jetzt, damit wir glauben, damit ihr glaubt: und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Das hat Jesus ja zu den Jüngern gesagt, das war noch beim Passamahl, beim gemeinsamen, und hat damit ihnen ein bisschen vorweg schon ein bisschen Nahrung gegeben, die zwar noch nicht gleich wirken konnte, sondern erst nach den Ereignissen. Aber das war wichtig, dass sie, so erschüttert wie sie waren durch die vielen Ankündigungen und Ereignisse, nicht den Glauben verloren haben, sondern dass sie glauben konnten, wenn auch erst nachher: er ist Gott, er ist der Messias. Und am Ende von Johannes 20, wir haben es in der Serie der Apostelgeschichte schon mehrfach gehört, ja, da bin ich jetzt zu schnell gewesen, also das habe ich da gar nicht drauf auf der Folie, da lesen wir eben, oder in Johannes 20, 30 und 31, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Allein auf dieser Grundlage von Jesu vollkommenem, stellvertretenden Erlösungswerk für uns, nämlich unser aller Schuld zu tilgen, unser aller Sünde wegzuräumen, bietet Gott jedem Menschen diese Vergebung an. Gnade, volle Vergebung von noch so großer Schuld. Und wenn wir unsere Schuld erkennen, vor ihm eingestehen und das Geschenk des Glaubens annehmen, es ergreifen im Glauben an Christus, dann, ja, indem wir unser bisheriges Leben hinter uns lassen und uns neu, von Gott neu gemacht, ihm zuwenden, ihm nachfolgen, ja, dann wird es auch für uns wirksam. Dann sind wir dort, wo Gott sein Ziel hat, nämlich uns dort als Söhne und Töchter bei sich zu haben, um an seiner Herrlichkeit teilhaben zu können. Ja, und in, wie schon kurz eingeblendet, im Text weiter von Johannes 15, da lesen wir, haben wir, also in 14, was sind wir jetzt? 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich denke, hier kommt das Vorbild Jesu des Gehorsams wirklich notwendigerweise ganz recht. Weil wenn ich das lese, dann denke ich mir, puh, wie mache ich das? Mache ich das in meinem Leben? Weil da sind ja wir ganz persönlich angesprochen. Wie wir das leben, dieses mit ihm gehen. Und wie wird das wirksam für uns? Die Liebe, die, zu der er uns befähigt. Wie geht das? Wenn wir in Matthäus 22, das ist nur eine der möglichen Stellen, lesen, wo ein Gesetzesgelehrter Jesus eben gefragt hat, was das höchste Gebot ist, da sagt Jesus zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wie können wir Gott lieben? So, mit unserem ganzen Wesen, indem wir den Nächsten lieben wir uns selbst. Das heißt, indem wir die Liebe wirksam werden lassen durch unseren Gehorsam gegenüber Jesus. So wie er es uns vorgelebt hat. Ganz gleich. Und die Frage ist, liebst du den Nächsten so? Deinen Nächsten? Also ich muss von mir sagen, oft nicht. Und das aber die Gründe, also ich denke, dass ich Jesus so oft nicht vor Augen habe, so wie man heute vor Augen gestellt bekommen haben. Aber auch, dass die vielen Einflüsse dieser Welt so zerren und ablenken, dass genau dieses mit dem ganzen Wesen auf den Herrn zu vertrauen und im Glauben mit ihm zu gehen, dass das einfach ja, gestört, stark gestört ist. Aber eine besondere Art des Dienstes am Nächsten hat Gott auch ganz besonders und bei seiner Rückkehr zum Vater, nachdem er auferstanden war, angeordnet, nämlich dass wir seine gute Botschaft, genau das, was er getan hat, für uns weitersagen. Unserem Nächsten. Auch da sind wir gefragt und gefordert. Aber ich denke, das ist wieder ein Zeitpunkt, wo wir uns erinnern lassen daran, zum einen, aber auch daran denken, was wir von Gott bekommen haben in Christus. Nämlich durch den Glauben an ihn haben wir alle Ausrüstung und alle Kraft, alle notwendigen Voraussetzungen, die wir brauchen, um genau das zu tun. Unsere Liebe dem Nächsten zu schenken, auch darin, dass wir die Botschaft weitersagen, dass wir dem anderen Gutes tun, dass wir dem anderen ja, in Notlagen helfen, dass wir für die anderen beten. Und wenn ich an mich denke, dann ist das Prinzip ein bisschen so, ich habe den Willen irgendwie schon, dem anderen das Wort zum Beispiel weiterzusagen, aber irgendwie bin ich unsicher, irgendwie fühle ich mich zu schwach oder irgendwie halt gehindert daran. Und dann ist die Frage, wie kann ich dem Herrn gehorsam sein? Ist gleich ihn lieben. Und da denke ich jetzt, ich glaube, es ist gut, an Jesus am Kreuz zu denken und den Vater zu bitten, in Jesu Namen, dass er mir entgegen diesem vermeintlich schwachen Willen durchhilft, seinen Willen zu tun. Ihn zu erkennen natürlich, seinen Willen, durch sein Wort, durch Gebet, Gespräch mit ihm, auch durch Gespräche untereinander als Geschwister. Er hat uns ja zusammengestellt. Aber diesen dann auch zu tun, weil dazu hat er uns sein Wort gegeben, dass wir es als Nahrung haben, dass wir es aufnehmen, verstehen mit Hilfe des Heiligen Geistes und anwenden, weil wir ja nicht erlöst sind, um erlöst zu sein, sondern erlöst sind, um als seine Knechte in dieser Welt an seinem Leib zu dienen, an unserer Stelle, wo er uns hingestellt hat. Ja. Für uns, die im Glauben an Jesus Christus wieder mit Gott versöhnte Kinder, gilt es eben, unserem Hirten nachzugehen. Dem guten Hirten, der genau weiß, was wir brauchen und der uns auch im Todestal durch seine Anwesenheit stärkt und der uns ja immer wieder an die richtige Stelle führt und vor allem uns auch bewahrt, wenn wir wieder auf Abwege gehen. Aber immer wieder hin zu ihm. Diesen Blick auf ihn braucht man. Und so schließe ich mit Kolosser 3, 16 und 17. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen. Ich leite jetzt über zum Abendmahl. Das, was Jesus am Vorabend seines Todes am Kreuz mit den Jüngern gefeiert hat, hat er diesen Auftrag auch. Da hat er diesen Auftrag ausgesprochen, wie ich ihn jetzt zum Beispiel in Matthäus 26 lese, Vers 26 bis 29. Dort lesen wir: Als sie nun aßen, also zusammen dort in dem Obersaal, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte ihnen, er gab ihnen denselben, dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, im Reich meines Vaters. Dieser Auftrag hat vielfältige Wirkungen für uns. Zum einen, wir sollen uns erinnern daran, was Jesus getan hat. Ich denke, heute ist ein guter Tag, sich an das zu erinnern, was Jesus durch das Vergießen seines Blutes für uns getan hat. Aber es ist auch ein Erinnerungsmahl mit diesen Symbolen, die wir dann nehmen werden, vom Brot. Ein Mahl, das uns als Gemeinschaft irgendwie mehr erleben lässt. Wir essen von dem einen Brot. Jesus hat sich auch als das Brot des Lebens bezeichnet. Das ist nur ein Symbol. Aber wir sind in Christus eine Einheit. Eine Einheit, wie wir uns das wahrscheinlich nicht so recht vorstellen können. Also ich halt nicht. Aber es ist die Realität. Und auch das feiern wir. Auch das kann uns dabei ein bisschen mehr bewusst werden. Ja, und es ist auch, wie er sagt, dass er es nicht mehr trinken wird, bis er wiederkommt. Es ist auch ein Blick auf sein Wiederkommen, das, wo wir nicht wissen, wann genau, aber eines wissen wir, er kommt sicher zurück in Herrlichkeit und wird die Seinen zu sich holen. Auch darauf dürfen wir uns freuen, weil dann auch dieser Teil, ganz eingangs gelesen aus Hebräer 2,10, dass er uns Anteil geben will an seiner Herrlichkeit. Wie wunderbar das ist, ja, wir dürfen uns da freuen. Aber alles das ist in diesem Mahl irgendwo drinnen und wir dürfen es im Glauben nehmen. Jeder, der sich dem Herrn anvertraut hat, der ihm nachfolgt, soll davon nehmen. Und wir dürfen einfach ihn preisen damit. Wir ehren ihn damit, wenn wir tun, was er uns sagt. Ja, und so werde ich dann austeilen, oder wir werden austeilen, Brot und Traubensaft. Und ihr seid eingeladen zu nehmen und ja, einfach dem Herrn zu danken im Gebet. Ihr könnt es bei euch leise tun, ihr könnt es laut tun. Ihr habt auch die Freiheit, vielleicht erst nachdem ihr genommen habt, von beidem euch zusammenzustellen, wenn ihr wollt, im Gebet oder euch zusammenzudrehen, so wie ihr sitzt. Aber dass einfach ja, ihr euer Herz dem Herrn zuwendet darin. Und ich möchte jetzt auch noch dem Herrn danken. Ja, Herr Jesus, wir können nur staunen und dir, Vater, danken in Jesu Namen für diesen Plan, der uns ja, in eine Situation bringt, die wir selber sowieso nicht erreichen könnten, aber wo wir nur staunen und anbeten können und dich loben und vor allem die Liebe, die du in unser Herz ausgegossen hast, durch deinen Heiligen Geist auch wirklich dadurch anwenden und leben, dass wir uns im Gehorsam üben. Jeden Tag mehr und erleben, wie sehr du uns damit beschenkst, nämlich mit einem Frieden, mit der Freude, die wir schon jetzt in dieser Welt erfahren sollen. Du möchtest sie uns schenken. Stärke uns bitte genau darin und danke für das Mahl, dass du uns da ja, auch heute noch so überliefert hast, dass wir es nehmen können und wissen dürfen, du siehst uns, du kennst uns, du bist bei uns alle Tage und du freust dich, wenn wir als Einheit, als Gemeinde dieses Mal feiern. Lass es uns bitte zur Erinnerung sein, zur Stärkung im Herzen, zur Verkündigung der sichtbaren und unsichtbaren Welt und auch, dass du unsere Zuversicht, unsere Erwartungen stark machst, dass du ja wiederkommen wirst. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Eines noch, sollte jemand da sein, der den Herrn noch nicht kennt, den das sehr interessiert, aber er kennt ihn noch nicht, bitte einfach vorbeigeben, ohne zu nehmen. Also es ist wirklich gedacht für die, die dem Herrn gehören.
Genau, wir sind jetzt schon am Ende der Karfreitagsandacht. Ich habe noch drei Ansagen zu machen. Die erste ist ein bisschen in eigener Sache. Bitte alle Stifte zurückgeben, sonst habe ich am Sonntag ein großes Problem mit irgendeinem Kinderstundenleiter. Die zweite ist, am Ostersonntag um 10 Uhr findet da in den Räumlichkeiten der Ostergottesdienst statt, wo wir eben Jesu Auferstehung gemeinsam feiern wollen. Und die dritte ist die herzliche Einladung zur internationalen Osterfeier von Peace and Hope. Die findet am Montag um 16.30 Uhr auch hier in den Räumlichkeiten der Gemeinde statt. Und wie der Wolfi richtig gesagt hat, Jesu Tod und Jesu Auferstehung gehören untrennbar zusammen. Aber bei mir persönlich ist es so, dass ich oftmals gerne den Schritt vom Karfreitag zum Ostersonntag im Kopf sehr schnell mache. Den Weg vom Tod zur Auferstehung sehr schnell mache, weil es einfach ein bisschen angenehmer ist. Und ich möchte euch ermutigen, heute und morgen vielleicht ganz bewusst am Kreuz zu bleiben. Darüber nachzudenken, was am Kreuz passiert ist, warum es passiert ist und was das Ganze mit dir und mir ganz persönlich zu tun hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, ein schönes Osterwochenende und freue mich, wenn wir uns am Sonntag alle sehen. Schönen Nachmittag. Ciao.